SRF 1.
Das Regionaljournal Ostschweiz. Bei den Bohrungen für die St. Galler Geothermie ist man jetzt 4000 Meter tief in der Erde angekommen. Im Juli kommt raus, ob man tatsächlich heisses Wasser aufholen kann. Gespannt ist man bis in die USA und Australien. Ego-Kingen stellt Leute, die die Steuerrechnung nicht zahlen, am Pranger. Verlockend finden die Gemeinde in der Region, aber auch problematisch wegen dem Datenschutz. Und vielleicht schlau, aber auch ein bisschen übereifrig, finden Kritiker das Vorgehen von drei Bündner Parlamentariern, die am Bundesrat schon mal einen Vorschlag für ein Zweitwohnungsgesetz machen. Das Wetter morgen meistens sonnig und bis 22 Grad warm. Am Mikrofon Maria Lorenzetti. Das Geothermie-Projekt in der Stadt St. Gallen kommt in eine wichtige Phase. In der nächsten Woche entscheidet sich, ob es tief unten im Boden genug heißes Wasser hat für das geplante Geothermie-Kraftwerk. 4000 Meter tief hat man jetzt also gebohrt und bis jetzt läuft alles nach Plan. Markus Werli.
Schlafen kann der St. Galler Stadtrat Fredi Brunner noch. Aber, sagt er, es sei eine unglaublich aufregende Zeit. Das Handy stellt er zur Nacht auf jeden Fall nicht mehr ab. Kein Wunder. Angefangen haben die Bohrungen im März, jetzt ist das Bohrloch für das Geothermie-Projekt schon 4000 Meter tief. Und jetzt kommt der Bohrer in die Schicht, wo heisses Wasser fliessen sollte. Der Fredi Brunner ist zufrieden mit dem Verlauf.
Wenn wir es jetzt global anschauen, ist es sehr gut gegangen. Aber selbstverständlich haben wir, wie immer im Bau, haben wir zwei, drei Ereignisse gehabt, die uns auch ein bisschen den Atem gestockt hat. Einmal ist uns etwas ins Bohrloch hineingefallen. Da haben wir aber blitzartig wieder rausfischen können. Wir haben einmal eine verborgene Stange gehabt, wo wir nicht gewusst haben, ob wir ein Problem haben, um das Gestänge wieder rauszuziehen.
Aber sonst sei es bis jetzt gut gelaufen. Die Schicht, wo die Geologen heisses Wasser vermuten, ist mehr als 300 Meter dick. Läuft alles nach Plan, ist bis Ende Juni auch die durchgebohrt. Dann startet im Juli eine ganze Reihe von Versuchen. Die wichtigste Frage von allen, hat es wirklich genug und vor allem genug heisses Wasser dort unten, damit sich der Bau vom Kraftwerk auch lohnt? Ende Juli weiss man mehr. Und wenn es gar kein Wasser hat, dann bohre ich mir in die nächste Tieferschicht ab, sagt der Fredi Brunner. Und wenn das auch nichts bringt?
Dann haben wir noch eine zweite Version. Wir gehen also zurück mit der Bohrung, etwa auf 2500 Meter und dann von dort aus flacher nochmal in die Schicht reinbohren, einen sogenannten Sidetrack machen. Aber das kostet etwa 10 Millionen und das machen wir auch nur, wenn wir eine gewisse Fündigkeit haben. Das machen wir nicht, wenn wir gar nichts finden.
Aber eben, das Rennen ist völlig offen. Immerhin, ein erstes Anzeichen, dass dort unten heisses Wasser fliesst, gibt es aber. In dieser wichtigen Schicht nämlich, wo jetzt angebohrt worden ist, ist man auf poröses Material gestoßen und das könnte ein Zeichen sein, dass es dort unten tatsächlich auch heisses Wasser gibt.
Das Projekt St. Gallen hat das Zeug von einem Pionierprojekt. Weltweit gibt es nur wenig Geothermie-Kraftwerke, die so funktionieren, wie das St. Gallen geplant ist. Ein paar vergleichbare Kraftwerke gibt es in der Region München. St. Gallen-Projekt geht aber weiter. Darüber hat Markus Werli mit dem Geolog Thomas Triesner von der ETH Zürich geredet.
Die übliche Art und Weise, wie man Geothermiekraftwerke installiert, ist, dass man in vulkanische Gegenden gibt. Dort gibt es von Natur aus heiße Quellen, die in geringer Tiefe liegen. Man muss also vielleicht nur einen Kilometer tief bohren und hat dann schon die Chance, ein sehr, sehr effizientes Geothermiekraftwerk aufzubauen. Hier muss man jetzt in 4 Kilometer Tiefe gehen. Man weiß eigentlich noch nicht, ob man die Bedingungen findet, die gut sind, und lernt hier dann wahrscheinlich sehr viel Neues darüber, wie man in diesen nicht vulkanischen Gegenden dann tatsächlich auch Geothermiekraftwerke installieren kann.
Man hat tatsächlich wenig Erfahrung jetzt in dem Gebiet. Es ist Neuland in Bezug auf die Technik. Man muss tief haben, man weiß wenig. Was bedeutet das jetzt konkret für das Projekt? Wie hätte man denn bei dieser Ausgangslage müssen vorgehen?
Ja, also man hat wenig Erfahrung damit, aber das St. Galler-Projekt gilt unter Fachleuten auch so in einer gewissen Art als Vorzeigeprojekt, dass man es sehr sorgfältig vorbereitet hat. Man kann von der Oberfläche aus nicht 4 Kilometer tief einfach mal so runtergucken. Im Idealfall wird man gerade bohren darunter, aber bohren ist sehr teuer. Das heißt, wenn man dort 10 oder 20 Millionen Franken verlocht, ist es nicht gut, wenn man nichts findet. Das heißt, man hat vorher mit seismischen Methoden von der Oberfläche abgeklärt, wie die Schichten dort im Untergrund liegen. Also man sitzt in der gleichen Schicht, die auch in München das produziert, aber man weiß, dass gegen die Alpen hin diese Schicht wahrscheinlich kompakter und dichter wird, sodass sie weniger durchlässig ist. In St. Gallen hat man sich jetzt mit der Seismik eine Stelle ausgesucht, wodurch diese Schicht dann zusätzlich noch geologische Brüche durchgehen, die möglicherweise eben dann auch heißes Wasser führen.
Sie haben gesagt, es ist die gleiche Schicht, sie ist aber dichter, fester und jetzt sucht man nach Brüchen. Sind das Höhlen, sind das Kavernen?
Nein, man muss sich das wirklich wie eine Spalte oder einen Riss vorstellen, wie man es auch in den Alpen sieht. Und wir wissen aber nur aus der Seismik, dass dort die verschiedenen Schichten gegeneinander verschoben wurden. Wir wissen aber nicht, ob der Bruch jetzt 1 Millimeter breit ist oder 10 Zentimeter breit ist und wie viel Wasser darin fließt. Das kann man erst aus der Bohrung dann erfahren.
Jetzt, wenn man umschaut, in unmittelbarer Nähe, Gossau, Herisau oder auch im Oberthurgau, werden auch so Geothermie-Projekte umstudiert. Das ist offenbar ein Boom. Wenn man jetzt auf das St. Gallen nochmal schauen, welche Bedeutung hat denn das Projekt St. Gallen jetzt für weitere Geothermieprojekte?
Das ist eben, wenn sich herausstellt, dass die Schicht hier undurchlässig ist, aber diese Brüche wirklich Wasser führen, dann wäre das natürlich das Ziel für die anderen Projekte auch. Weil wenn die Schicht hier dicht ist, dann ist sie in den anderen Gegenden wahrscheinlich auch eher dicht und dann wären die Brüche die gute Alternative.
Und in Bezug auf den Prozess, was lernt man jetzt da in St. Gallen?
Das ist, glaube ich, auch international interessant, dass St. Gallen eines der ersten Projekte weltweit ist, die tatsächlich diese Vorabklärungen für ein Geothermieprojekt sorgfältig durchgeführt haben, nach dem Stand der Technik. Und wenn das sich jetzt als erfolgreich herausstellt, dann werden die Leute international drauf schauen, wie man das gemacht hat und versuchen, diese Technik zu verfeinern, zu übernehmen und weiterzuentwickeln.
Sie sagen, man schaut international auch auf St. Gallen. Sie arbeiten an der ETH, sind sicher gut vernetzt international. Ist es tatsächlich so, dass man irgendwoher auf St. Gallen schielt jetzt?
Das ist tatsächlich so. St. Gallen ist zwar ein eher kleines Kraftwerk, so wie es geplant ist, aber wie gesagt, es ist eines der ersten nicht-vulkanischen Gegenden. Und das Potenzial für Stromgewinnung und Wärmegewinnung in nicht-vulkanischen Gegenden ist natürlich weltweit interessant. Wenn ich auf einer Fachtagung bin, dann gibt es immer wieder Kollegen aus den USA oder Australien, die nachfragen, wie ist das jetzt mit diesem Projekt in St. Gallen? Passiert das? Wie ist der Status? Und von daher schaut man da drauf. Wenn das wirklich funktionieren sollte und man die Erfahrung gemacht hat bezüglich, man kann das lokalisieren, wo man bohrt, man kann die Heißwasserquelle dort unten erschließen, dann ist das der erste Schritt im Hinblick darauf, dass man auch größere Anlagen in der Zukunft planen kann, die dann vielleicht 10-mal größer sind und dann wirklich signifikante Beiträge an alternativer Elektrizität oder Wärme liefern können.
Der Geologe Thomas Driessner von der ETH Zürich ist das im Gespräch mit dem Markus Wirli. Vor gut einem Jahr ist die Zweitwohnungsinitiative in der Abstimmung angenommen worden. Die Umsetzung, die steht noch aus. Es hat ein Bundesgerichtsurteil dazu gegeben, aber das Gesetz zu der Initiative steht noch aus, das wird in Bern erst ausgeschafft. Drei Bündner Bundesparlamentarier haben jetzt quasi vorgeschafft und heute schon mal eine eigene Variante für das Gesetz präsentiert. Ein Vorgehen, wo unter anderem als ein bisschen übereifrig kritisiert wird. Silvio Liechti.
Gerade alltäglich ist das nicht, was die Ständeräte Martin Schmid und Stefan Engler und der Nationalrat Heinz Brandt heute gemacht haben. Ein Gesetz schreiben ist nämlich normalerweise die Aufgabe der Experten in der Verwaltung und dem Bundesrat. Die Mühle malen den Bündner aber zu langsam und darum sind sie heute mit einem eigenen Vorschlag gekommen. Das sei keine Zwängerei, sagt der CVP-Ständerat Stefan Engler.
Also von Vorpreschen ist da überhaupt keine Rede. Ich glaube, es ist legitim, dass wir uns als Parlamentarier mit einem Problem befassen, das in unseren Regionen stark diskutiert wird, zum Teil auch grosse Ängste verursachen tut. Also ich würde eher als einen Beitrag zur Problemlösung das darstellen.
Mit 23 Gesetzesartikeln will das Trio Zweitwohnungsinitiativen umsetzen. Das fängt an mit der Klärung vom Begriff Zweitwohnung und geht bis zu den Bussen für die, die gegen das Gesetz verstoßen. Der Grundsatz, der ist eigentlich klar. In den Dörfern, wo schon heute mehr als 20% Ferienwohnungen stehen, dürfen keine neuen mehr gebaut werden. Aber der Vorschlag der Bündner macht Ausnahmen. Ferienwohnungen, die professionell oder auch von Privaten vermietet werden, sollen weiter gebaut werden können. Auch zum Hotelquerfinanzieren sollen neue Zweitwohnungen möglich sein.
Wenn man sich entschieden hat, und das ist jetzt so, nicht mehr neue Zweitwohnungen zu bauen, dass sich der Tourismus in diesen Gegenden halt verstärkt auf den Hoteltourismus muss konzentrieren. Aber wenn man Hotel will, müssen sich die finanzieren lassen. Und die Erfahrung zeigt, dass die sich nur finanzieren lassen, wenn zu einem kleinen Teil, wir haben das sehr eingeschränkt, dass auch über den Bau von Zweitwohnungen möglich ist.
Den Kritiker gehen die Ausnahmen, die das Bündner Trio vorschlägt, allerdings zu weit. Zum Beispiel das mit der Hotelfinanzierung werde viel zu grosszügig ausgelegt. Sie finden auch das Manöver der drei ein bisschen seltsam, bevor überhaupt der Bundesrat einen Vorschlag gemacht hat, schon mit etwas Eigenem zu kommen. Die Bündner SP-Nationalrätin Silva Semadeni glaubt, es ginge diesen drei einfach darum, die Pflöcke einzuschlagen.
Ich denke, sie wollen vor allem eine Rolle spielen. Nachdem das Bundesgericht wichtige Entscheide gefällt hat, sie tun sich positionieren und zeigen auf, dass sie für eine Beschleunigung des Verfahrens sind, damit es nicht noch mehr solche Entscheide vom Bundesgericht gibt und damit das Gesetz grosszügig ausgelegt wird.
Die Gesetzesidee der drei Bündner Parlamentarier ist ein Sololauf, der so sicher nicht ins Parlament kommt. Seit mehreren Monaten ist unabhängig davon eine Arbeitsgruppe vom Bund an einem Vorschlag dran, wie Zweitwohnungsinitiativen umgesetzt werden soll. Mitgeschafft haben auch die Bergkantone, die Initianten der Initiative und andere Betroffene. Wie denn der Vorschlag vom Bundesrat aussieht, hängt stark von der Arbeit dieser Gruppen ab. Auch Graubünden hat mitgeschafft. Der Bündner Regierungspräsident Hans-Jörg Drachsel ist dann auch zurückhaltend, wenn es darum geht, den Sololauf der drei Parlamentarier zu kommentieren. Viele Anliegen, die das Trio in ihrem Vorschlag macht, sind auch schon in der Gruppe vom Bund diskutiert worden. Und darum, sagt der Hans-Jörg Drachsel,
an diesem Tisch vom Bund sind Befürworter wie Gegner vor einer strengen Auslegung am Tisch gewesen. Man hat sich gerieben, man hat geschaut, findet man Lösungen. Es ist auch so, dass der Entwurf, der jetzt im Bund in der Ämterkonsultation ist, dass der in verschiedenen Artikeln Varianten drin hat. Ich meine, diese Arbeit kann man von den Parlamentariern nicht erwarten. So gesehen, nehme ich an, ist der Bundesentwurf einiges ausgereifter als das, was jetzt vorgelegt worden ist.
Die Vorschläge der drei Bündner Parlamentarier liegen jetzt also auf dem Tisch. Der Bundesrat will seinen Entwurf zum Zweitwohnungsgesetz noch vor dem Sommer veröffentlichen. Das Bündner Trio hofft jetzt, dass es die eine oder andere Idee von ihnen doch noch in den Vorschlag vom Bundesrat schafft.
Die Gemeindepräsidentin von Egerkingen im Kanton Solothurn, Johanna Bartoldi, hat es angetroffen und gestorben hat sie es tatsächlich gemacht. Sie hat an der Gemeindeversammlung die Namen von Leuten abgelesen, die die Steuern nicht zahlen, obwohl es könnten.
Weil es geht auch um Moral. Und ich finde etwas vom Gefährlichsten, wenn unser Rechtsstaat, unser Gemeinwesen, wenn einfach die Ehrlichen langsam, aber sicher das Gefühl bekommen, dass sie die Dummen im Umzug sind. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und da muss man einfach einmal den Riegel schieben.
Es sind neben von 6 Steuersünder gewesen, die Johanna Bartoldi abgelesen hat. Ursprünglich sagen es eigentlich mehr gewesen, ein paar davon haben aber gezahlt, nachdem man ihnen mit dem Pranger droht hat. Der Vorgang ist verlockend für andere Gemeinden, die meisten haben ja auch Steuerausstände. Die meisten von diesen Gemeinden denken allerdings auch an Strafverfahren, wo wegen Verstoss gegen Datenschutzbestimmungen droht. Das zeigt die Umfrage von Beatrice Gmünder im Kanton St. Gallen.
Er ist Chef von allen Gemeindepräsidenten im Kanton St. Gallen und er ist selber Gemeindepräsident von Wartau, der Beat Tinner. Er kennt das Problem, Bürger, die die Steuern zwar könnten zahlen, das aber nicht tun. Das Vorgehen von Egerkingen kann er sich im Kanton St. Gallen zwar nicht vorstellen, aber...
Ja gut, das hat sicher auch schon gejuckt. Ich denke letztendlich, und da versuchen wir einfach den Ende Jahre, weil es in der Jahresrechnung auch einen Hinweis anzubringen, wie hoch das die Steuerausstände sind. Und wenn aber nachher Steueramt, und ich denke, das ist dann sehr entscheidend, eben konsequente Bezugsmassnahmen umsetzt, dann nachher lohnt sich die an einem vertretbaren Mass halten.
Und die langt, sagt der Leiter vom Rorschacher Steueramt, Urs Dürr. Er zum Beispiel haltet wenig davon, dass säumige Steuerzahlen öffentlich am Pranger gestellt werden.
Die tun wir mahnen, eingeschrieben mahnen, dann betreiben und dann können sie immer noch kommen für einen Abzahlungsplan und nachher, wenn sie nicht reagieren, können wir die pfänden und dann läuft das Betriebungsamt. Dann tut im Kanton St. Gallen oder bei uns das Rorschach das Betriebungsamt die Steuerbeträge eintreiben.
Und dass diese Mittel der Zahler B machen, das unterschreibt sein Kollege St. Margrethe, der Rolf Scher. Er aber, er würde unwillige Zahlen gerne öffentlich machen, wenn es rechtlich verheben würde.
Gewisse Leute haben sich einfach daran gewöhnt. Da haben wir gewisse Stammkundschaften natürlich, wo alle Jahre im Prinzip das gleiche Problem ist. Wo wir im Prinzip auch die Steuern müssen nachher messen, veranlagen, weil sie ihre Pflicht auch nicht nachkommen beim Einreichen der Steuererklärungen und bei der Rechnungszahlung natürlich entsprechend auch.
Das Egerking im Kanton Solothurn haben letzte Woche über 30 Steuerzahlen ihre Rechnungen beglichen, nachdem ihnen damit droht worden ist, dass ihre Namen publik gemacht werden. Ein Ansatz, der dem Gemeindepräsident von Ebner-Kappel, Christian Spörle, als solches gefällt. Mehr aber nicht.
Ich denke, es ist sicher als Druckmittel oder als Verhandlungsmittel mit diesen Leuten, dass man ihnen das halt in Aussicht stellt. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass man es als letztes Mittel dann müsste machen. Aber ich meinte, man müsste andersweitig zu einer Lösung kommen.
Es käme aber auch dazu, dass der Präsident vom Kantonalen Steuerämterverband, Alex Sutter, dass es im Vergleich ein kleiner Betrag sei, wo man noch springen muss.
Steuerverluste im Kanton St. Gallen, die sind bei einer Quote von unter 1%. Oder mit anderen Worten, mehr als 99% von allen Steuern, die in Rechnung gestellt werden, werden schlussendlich auch gezahlt. Braucht vielleicht ein bisschen Anstrengung, Betreibungen etc. Aber schlussendlich, wie gesagt, liegt die Quote unter 1%.
Bis jetzt haben die Mittel alle gelangt, eben Betriebe oder Pfände. Das Geld sei schlussendlich in der Kasse gewesen.
Ein Dach über dem Kopf ist ein Grundbedürfnis. Für sich ein Nest bauen wollen, das ist offenbar tief in uns drin. Wir stellen uns auch gerne vor, wie es wäre, in einem Schloss zu wohnen oder in einer Baumhütte. Das Bündner Kunstmuseum geht dem Thema Wohnen im weitesten Sinn nach. Die Ausstellung hat den Titel «Unbewohnbare Objekte» und Silvio Liechti hat sie gesehen.
Es ist keine Ausstellung für Architekturästheten und Wohndesignverliebte. Die 10 Künstler setzen sich viel archaischer mit dem Bauen auseinander, sagt Konservatorin vom Bündner Kunstmuseum, Katharina Namann.
Es geht um so eine ganz grundsätzliche Lust am Bauen, an sich selber ein Dach über dem Kopf bauen, wo schon früh in der Kindheit anfängt, natürlich mit Lindtüchern, Kartonschachteln, Baumhütten und so weiter. Da geht es um eine ganz eigentlich eine ursprüngliche Lust, auch einen Raum für sich selber zu schaffen. Einen Rückzugsraum, einen Raum zum Träumen, zum Nachdenken, wo man allein sein kann.
Video, Fotos und Installationen zeigen Häuser, Hütten oder Räume aus allen möglichen und unmöglichen Blickwinkeln. An einer Wand hängen Fotos. Alte Ställe in der Nacht, in einer Winterlandschaft und durch die Ritze der Bretterwand schimmert Licht. Die Arbeit von Gabriela Gerber und dem Lukas Bardil zwingt Besucher, sich zu überlegen, was echt in diesen Hütten abgeht.
Wir wissen, dass eine Scheuer normalerweise eigentlich nicht leuchtet in der Nacht, sondern leer ist. Und das bringt so eine Unsicherheit für uns, so eine Irritation auch. So von wegen, was geht da drin ab? Ist es gut oder schlecht? Auch das können wir nicht wirklich klären. Einerseits hat das Licht in einem Haus ja etwas sehr Anziehendes. Wir haben hier Schneelandschaft, ein Häuschen und Licht drin. Das ist extrem heimelig, oder? Andererseits passt es auch wie nicht ganz. Es stimmt nicht ganz.
Die gleichen Künstler haben sich auch an einem Dorf auf der Luzisteig zwischen Meierfeld und Balzersee genommen. 8 Bildschirme zeigen Bilder von dort, Häuser, Bäume, Gärten. Aber etwas ist seltsam. Es sieht zwar aus wie ein normales Dorf, aber irgendwie auch wie ein Geisterdorf. Kein Wunder, was die Leute hier nämlich gesehen sind, unbewohnte Gebäudehüllen. Die Armee trainiert hier den Häuserkampf. Anfangs Juni wollen die beiden Künstler dann die Illusion von einem bewohnten Dorf noch auf die Spitze treiben. Mit einer Installation vor Ort.
Da werden sie in diesen Häusern drin, in diesen Räumen drin, teilweise Licht anzünden, also Glühbirnen, Strom verlegen und teilweise auch Töne laufen lassen, wie Hundegebell, jemand, der Klavier rübt. Und man läuft durch den Ort und hört ab und zu etwas und weiss natürlich, dass es leer ist, dass da niemand ist. Und trotzdem ist die Illusion ganz stark, dass da Präsenz ist, menschliche Präsenz, dass da Leute herum sind.
Ein Raum weiter stehen 2 Metallboxen. Wenn man näher steht, sieht man, es sind Modelle, 3 drinnen, ein Stege, eine Küche. Schnell wird klar, das ist auch irgendein Haus. Auch die Arbeit vom deutschen Künstler Thomas Schütte wirft Fragen auf. Wie wäre es in so etwas zu wohnen? Wie würde ich die Räume einrichten? Auch bei den Fotos der Lehmhäuser vom Unterengadiner Künstler Not Vital stellt man sich ähnliche Fragen. Man sieht die Häuser nämlich nur von aussen. Bei fast allen Objekten und Fotos bleibt ein Besucher nur der Blick von aussen. Das sei auch so gedacht, sagt Katharina Amann. Und darum auch der Titel der Ausstellung «Uninhabitable Objects».
Das Uninhabitable, also das Unbewohnbare, das bezieht sich aber auch hier in dieser Ausstellung stark darauf, dass wir selber als Besucherinnen und Besucher gar nie richtig rein, jetzt da. Wir sehen immer nur daran her, wir können uns vorstellen, wie es drin aussieht. Wir müssen uns vorstellen, wie es drinnen könnte aussehen, weil Künstlerinnen und Künstler verweigern, bis zu einem gewissen Grad den Zutritt.
Bei der aktuellen Ausstellung soll viel im Kopf der Besucher passieren. Gefragt ist also eine gute Vorstellungskraft.
Der Silvio Liechti hat die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum besucht, wo sich mit den unbewohnbaren Objekten befasst. Sie geht noch bis Ende August. 5:06 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Das sind die Meldungen vom Tag. Die Stadt St. Galler Abstimmung zur Neugestaltung vom Bahnhofsplatz kann am 9. Juni normal stattfinden. Das Kantonaldepartement vom Inneren hat die Beschwerde dagegen abgewiesen. Der Beschwerdeführer hat sich an einer Broschüre von der Stadt gestört, die sei Abstimmungspropaganda. Das Departement vom Inneren sagt jetzt aber, die Broschüre sei sachlich und informativ. Der Kanton St. Gallen macht 500.000 Franken aus dem Lotteriefonds frei für die Schäden vom Unwetter am Wochenende. Denkt ist das Geld für Schäden, die die Versicherungen nicht übernimmt. Bauarbeiten für das geplante Geothermiekraftwerk St. Gallen gehen in die letzte Phase. Mittlerweile ist man 4000 Meter tief unter der Stadt. Ob tatsächlich genug heißes Wasser vorhanden ist, kommt in den nächsten Wochen aus. Die beiden Bündner Ständerat Stefan Engler und Martin Schmid und dem Nationalrat Heinz Brandt geht es zu wenig schnell fürschi mit dem Gesetz zur Zweitwohnungsinitiative. Sie haben darum heute einen eigenen Vorschlag zu Bern präsentiert. Insgesamt 23 Gesetzesartikel. Das Bündner Trio hätte gern Ausnahmen im Gesetz. Zum Hotel Querfinanzieren zum Beispiel sollen neue Zweitwohnungen möglich sein. Ob etwas davon in den Gesetzesentwurf hineinkommt, entscheidet der Bundesrat. Zum Wetter mit Christine Jutz von SRF Meteo.
Die Wolken gehen am Abend zusammen und es wird immer sonniger. In der Nacht ist es meistens klar, bei Temperaturen von rund 9 Grad. Morgen Mittwoch ist es häufig sonnig, am Morgen hat es aber den Bergen noch ein paar Wolkenreste und am Nachmittag gibt es Quellwolken. In den Bergen kann es am Abend auch stellenweise einen Platzregen oder ein Gewitter geben, besonders im Toggenburg und im Appenzellerland. Die Temperaturen steigen morgen zu Elm auf 16 Grad, zu St. Gallen auf 18, zu Glarus und zu Frauenfeld gibt es 21 Grad, zu Rapperswil sogar 22 Grad. Am Donnerstag bleibt sonnig und warm, Quellwolken werden am Nachmittag aber grösser und später muss man dann an vielen Orten mal mit einem Platzregen oder einem Gewitter rechnen. Temperaturen steigen dann auf rund 22 oder 23 Grad.
Christine Jutz. Soweit das Regionaljournal am Radio für heute. Im Netz finden Sie uns unter News auf srf.ch. Redaktion Peter Traxler, am Mikrofon Maria Lorenzetti.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.